Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Jupp, nun halt doch den Schnuss. Da könnt wieder das Studio Merten mit dem Neuesten aus dem Dorf.
Ja, genau, denn heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, diesmal jede Menge Erinnerungen an die Schulzeit in den 60er Jahren. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Bianca Bredemeier. Wie bereits eben schon angedeutet, heute sind drei ehemalige Schüler aus Bornheim, Brühl und Wesseling hier, die uns aus ihrer Schulzeit in den 60er Jahren am damaligen städtischen Gymnasium in Brühl erzählen. Welche amüsanten, aber auch ernsthaften Erfahrungen sie damals mit den Lehrern gemacht haben und wie sie das aus heutiger Sicht sehen, ja, das erfahren sie im folgenden sicher unterhaltsamen Gespräch mit Otto Ganser und den damaligen Schülern Dr. Horst Bursch, Wolfgang Scheidt und Helmut Bremer.
Ja, guten Abend in dieser Runde, Herr Dr. Bursch.
Ja, Herr Ganser.
Abend. Und Herr Scheidt.
Ja, das bin ich, genau.
Herzlich willkommen. Und Herr Bremer.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie ins Studio Merten gekommen sind. Das ist ja ein spannendes Thema, was wir gerade gehört haben. Aus früheren Zeiten erzählen, das ist dann für Menschen, die auch schon länger die Schule verlassen haben, bestimmt auch eine spannende Erfahrung und sich dann auch auszutauschen. Und Sie sind ja alle drei miteinander gemeinsam in die Schule gegangen und können da viel von erzählen. Ich fange mit Ihnen an, Herr Dr. Bursch. Sie haben mir mal ein kleines Büchlein in die Hand gedrückt. Das haben Sie im Privatverlag drucken lassen. Mhm. Und das ist so spannend. Da haben Sie alles das niedergeschrieben, was Sie erlebt haben.
Ja, alles nicht, aber sagen wir, ein Riesenteil.
Das meiste.
Das kam so spontan. Ich hatte irgendwie mal so eine Phase, war ich etwas krank jetzt im Winter diesen Jahres und die Decke fiel mir auf den Kopf und dann habe ich einfach mal losgelegt. Ich nahm mir Konzeptpapier und habe ich losgeschrieben. Und das Interessante ist ja, das ist auch so eine persönliche Erfahrung, die Erinnerungen kamen beim Schreiben. Also während ich einen Satz schrieb, kamen plötzlich 100.000 Dinge, die mit unserer alten Penne, dem Gymnasium, städtischen Gymnasium, damals genannt Brühl, zu tun haben. Heute heißt das Ding Max-Ernst-Gymnasium, weil dieser berühmte Maler, Künstler, der Surrealist Max Ernst eben ein Brühler war und ich meine es war im Jahre 1910 dort auch sein Abitur gemacht hat. Und seit einigen Jahren heißt die Schule auch nach ihm, Max Ernst Gymnasium. Ja, und so ja. Kamen die Erinnerungen und dann habe ich einfach mal losgelegt und weil wir so verquaste Lehrer hatten, also waren sehr viele verquaste Lehrer. Und denke ich, das musst du dir jetzt alles von der Seele schreiben, was du damals so erlebt hast. Ich war in einer aktiven, aber auch in einer passiven, in einer Opferrolle und das waren wir drei alle. Also ich will jetzt nicht zu viel zu Beginn sagen, die zwei müssen ja zu Wort kommen. Ich habe in dieser Schrift mal festgehalten, auch in der Erinnerung, ich habe so ziemlich 25 Ohrfeigen in Brühl kassiert. Mhm. Das ging so, ne? Also ich hatte mal eine Stunde blau gemacht mit einem Mitkameraden, dem Wilfried Katterbach, leider schon verstorben. Und dann haben wir da in der alten Schule am Biologieraum mal so das Öhrchen angelegt, um zu lauschen. Da kommt der Direktor, der Hans Adler, war ein guter Mann, überwiegend jedenfalls. Der sagt nichts, der sieht uns da, platsch, platsch, zwei Ohrfeigen, ging der einfach weiter. Der Wilfried Katterbach stößt mit dem Kopf an die Tür geht auf, kommt der Egon Schäfer raus. Giftzwerg genannt, war so ein kleiner, der konnte wütend werden, war mal ein guter Lehrer. Patsch, patsch, kriegt man noch zwei Ohrfeigen, waren da schon vier Ohrfeigen in einer halben Minute, war die, haben wir gesagt, lass mal auf Hause, sonst kriegen wir hier noch hier Säge.
Herr Scheidt, haben Sie das genauso erlebt, wie Herr Bursch das erzählt hat?
Ja, ich sag mal, man kann das mit wenigen Wochen in der kurzen Zeit gar nicht wiedergeben. Das war praktisch so, mein Bruder war ein Jahr älter als ich und meine Mutter hat das gearbeitet. Da sind wir also mittags zusammen und haben dann auch gegessen jeden Tag. Und ich habe jeden Tag irgendwelche Geschichten aus der Schule erzählt. Und alle haben sich gebogen vor Lachen und haben gar nicht geglaubt, dass es sowas überhaupt gibt. Und das, wie gesagt, über Jahre hinweg. Also das, was der Horst Bursch gerade sagte, das stimmt, das ist nur ein kleiner Teil. Was er jetzt, Gott sei Dank, muss ich sagen, wiedergegeben hat, da hatte ich ihn auch drum gebeten, weil ich weiß ja, dass er gut schreiben kann. Und ich dachte, das ist allemal wert, das auch mal zu Papier zu bringen und das anderen auch mal vorzulesen vielleicht, die aber sagen werden, normalerweise, das kann nicht sein. Sowas kann es nicht gegeben haben. Und ich kann nur sagen, es hat genau das gegeben, auch was der Horst Bursch jetzt wiedergegeben hat. Und noch eine ganze, ganze Reihe obendrauf.
Ja, ja, Sie machen uns neugierig. Ja, Herr Bremer, Sie können da sicher zustimmen. Sie wissen da bestimmt auch einiges und können dann auch vielleicht mal so ein Beispiel nennen, was da so amüsant oder eben ganz besonders war damals in Ihrer Jugend.
Also ich kann das auch nur bestätigen, auch in meiner Erinnerung. Wir hatten wirklich eine unglaubliche Auswahl an verrückten Lehrern, in Anführungszeichen. Ich glaube, das gab es nirgendwo anders in dieser Masse an anderen Schulen.
Was war denn da so verrückt?
Die waren außergewöhnlich. Das waren zum Teil ja, das muss man auch sagen, Leute, die noch den Krieg erlebt haben, mittendrin waren und die das auch zu Teil nicht verarbeitet haben. Ich weiß von einem, dem Herrn Reetz, genannt Schrat, der ist mal verschüttet worden in Frankreich, wenn ich mich recht entsinne. Und seitdem stotterte der. Das hing bei denen noch drin. Das merkte man. Oder unser legendärer Karl Ledermann, genannt die Plät. Das war vielleicht das größte Original überhaupt. Den hatten wir jahrelang als Klassenlehrer. Der erzählte von der Belagerung Leningrads und zeigte uns seine Narben, die er von Schrapnellwunden noch hatte. Das machte der einfach so. Da ging der weg vom Lehrplan und sagte, jetzt erzähle ich euch was euch sonst keiner erzählt. Und das war dann für ihn Allgemeinbildung. Ja. Aber das ging dann sehr oft ins Lächerliche über. Ne? Dann wurde erklärt, wie eine Amputation am Bein geschah, mit einem Lineal. Unser kleinster Schüler musste sich auf den Tisch legen, dann sagt er, so, ich zeige euch, wie man Beine amputiert.
Ah, nein.
Ja, das war schon, sehr speziell.
Das ist ja
speziell.
Sehr gewöhnungsbedürftig, diese Art.
Das hat er gemacht.
Ja. Ja, also da haben Sie ja Erlebnisse. Das, was Sie jetzt schon erzählt haben, ist ja schon etwas sehr Besonderes.
Ja. Ich weiß noch, wie der sich vorgestellt hat bei uns. Das war die erste Stunde mit dem. Da hat er uns dann erzählt, was er schon alles gemacht hat, auf der Schule natürlich. Ne? Und dann sagt er auf einmal, da hatte ich eine Klasse, aber das war keine Klasse. Das war eine Ansammlung von Verbrechern. Das war das erste Mal, wo wir mit dem Kontakt. Der hat immer so theatralisch gesprochen und hat dann auch immer solche Geschichten auf der Hand gehabt. Wahnsinn.
Also der Wolfgang Scheidt hat jetzt wirklich auch der Helmut so prächtig wiedergegeben. So, also auch dieses bullige Gehabe von diesem Mann. Ne? Der trat auf, so ein kleiner, untersetzter Mann war das, Glatze, und aber feurig so in seiner ganzen Art dann auch. Ne? Und ich weiß noch, wir hatten bei ihm Französischunterricht, der war gar nicht mal so schlecht, wie ich jetzt finde, und auch Deutsch, teils Geschichte. Und vor allen Dingen ein Lehrer, bei dem mir als einziger Lehrer Sport Spaß gemacht hat. Ich bin ein ganz unsportlicher Typ, aber bei dem hat mir der Sport Spaß gemacht. Und ich kann mich also noch auch an viele Dinge bei ihm dann erinnern. Und zum Beispiel im Sportunterricht wurde also im Sommer Waldläufe gemacht. Das war natürlich wunderbar. Da konnte sich dann verkrümeln dann auch. Er saß auf einem Hochsitz irgendwo, ne? Und sagte, und das will keiner hier über die Abkürzungen läuft, die Wiesen und so weiter. Wurde natürlich schon alles gemacht. Ne? So war das dann. Also da könnte man allein über diesen Herrn Ledermann Plät, könnte man ein ganzes dickes Buch schreiben. Das ist unglaublich gewesen. Ne?
Ja. Also das ist so spannend, ja. Also ich glaube, jetzt verzicht mal bei der nächsten oder auf die nächste Musik und erzählen weiter, weil das ist gerade so schön im Redefluss bei Ihnen. Wenn man jetzt aufhören würde, da würde was fehlen. Also dann erzählen Sie weiter. Herr Scheidt, Sie haben bestimmt auch noch einiges auf Lager.
Ja, ich habe ja die Geschichte noch so, als wenn sie gestern gewesen wäre, was der Horst auch in seinem Buch da schreibt. Das war im Geschichtsunterricht. Da hat er dann die Frage gestellt, wie hieß Barbarossa mit richtigem Namen? Und dann hat einer aufgezeichnet, ich habe mich umgedreht, ich denke, der hat doch keine Ahnung von Geschichte, wieso meldet er sich jetzt so? Und er kommt natürlich dann prompt dran und dann sagt er, Karl der Große. Und dann ist der Ledermann zur Tafel hin, von der Tafel zurück zum Pult und das Ganze nochmal hin und zurück. Erlaubt mir, dass ich mich setze. Rams. Dann saß der dann da am Pult und dann kam der nächste Satz. Ist jemand anderer Meinung, als dass das eine Sechs ist? Und dann hat sich wieder einer gemeldet von uns als Schüler nach vorne. So, und dann musste der nach vorne an die Tafel und musste dann den Advocatus Diaboli für den halten. Und das hat aber auch nichts genützt. Und ich muss sagen, in dem Fall war ich einmal genau derselben Meinung wie der Ledermann auch. Und habe gesagt, ja, das war eine Sechs.
Ja, wir hatten auch unser Späßchen, also es wird ja jetzt auch viel gelacht hier. Das musste aber auch sein, wir haben uns da regelrecht selber so einen Panzer auch zugelegt, um, sagen wir mal, diese zum Teil ja auch antipädagogische Haltung dieser Pauker überhaupt aushalten zu können. Man muss sich vorstellen, wir waren denen ausgeliefert. Ja. Also so würde ich das heute mal bezeichnen. Von den Ohrfeigen habe ich ja schon gesprochen. Aber so war es wirklich. Und es war eine Zeit, in der sowas wie offene Pädagogik, schülerzentrierter Unterricht oder ähnliches tabu war. Das gab es noch gar nicht. Die Pauker stürmten auf einen ein und man war ihnen regelrecht ausgeliefert.
Ja, so war das. Ja, und man muss ja das Ganze so sehen. Das war ja die Zeit 50er, 60er Jahre. Oder welche Zeit war das?
Das waren die 60er.
Genau. 60er schon, ja. Und da war ja auch noch die Situation des Krieges noch vielleicht im Hinterkopf oder einige, wie Sie eben schon Beispiele genannt hatten, die den Krieg miterlebt hatten und dadurch geprägt waren. Und ja, diese seltsamen Situationen, die Sie eben erzählt haben, das ist bestimmt nur dann denkbar, wenn die Menschen das so erlebt haben. Insofern kann man das verstehen. Und ich denke, für Sie als Schüler, die den Krieg nicht erlebt haben, war das wahrscheinlich dann aus einer ganz anderen Perspektive zu fühlen, zu aufzunehmen.
Ja, der als meistes erzählt hat, was das anbelangt, das war unser Physiklehrer, das war der Paul Mattes. Und zwar haben wir über den praktisch den ganzen Afrika-Feldzug kennengelernt, von vorne bis hinten, alle Varianten durchgemacht. Und das hat er also in jeder Stunde gemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir von Physik natürlich null Ahnung hatten, aber dafür vom Afrika-Feldzug eben. Und das hat bei mir zum Beispiel, also, und das war klar zu sagen, ganz konkrete Auswirkungen gehabt. Das heißt, ich habe Mathematik studiert und da ist ja meistens die Kombination Mathematik und Physik, was aber unmöglich war. Ich hatte von Physik null Ahnung und deswegen habe ich dann notgedrungen als Nebenfach neben Mathematik dann eben Wirtschaftswissenschaften studiert. Und das war ein wesentliches Fundament für das, was ich anschließend beruflich gemacht habe. Also habe ich durch den Physiklehrer, der nicht Physik gemacht hat und nur vom Krieg erzählt hat, habe ich doch einen wesentlichen Anschluss bekommen. Also ist ganz verrückt.
Ja, Herr Bremer, Sie lachen, Sie haben noch was in petto diesbezüglich.
Also was der Horst Bosch eben gesagt hat, dass man sich so einen Panzer zugelegt hat, das war so. Mhm. Ich habe es dann eher von der humoristischen Seite gesehen. Ich konnte es mit den allen gut. Mit das Ledermann, ja. Mit diesen schwierigen Fällen kam ich klar.
Auch wenn es schon mal Ohrfeigen
gab? Nein, ich habe nie eine Ohrfeige bekommen, nie.
Ach so, Sie waren also dann brav.
Ich erinnere, der Helmut Bremer, der lag oft vor Lachen auf der Bank, hat den Kopf in die Arme genommen, das war der konnte sich ja noch erlauben, der lachte einfach voll los. Ne? Ich weiß noch, beim Haferkamp ist noch so eine Geschichte passiert, die musst du aber erzählen mit dem Smith, als der Smith dann dran kam.
Ja, das war auch, der hieß Haferkamp, Englischlehrer, sprach ein sehr schlechtes Englisch, wenn ich das sagen darf. Die Age war ihm fremd. Da haben wir Macbeth gelesen, wochenlang. Jeder musste einen Satz lesen, jeder bekam eine Rolle. Und hinter mir saß unser Engländer Michael Smith, ein halber Engländer, sprach aber besser Kölsch als Englisch. Der las Lady Bracknell, eine Rolle aus, dann sein Kumpel Spiegel neben ihm und ich saß vor den beiden. Und die zwei waren in ein Kartenspiel vertieft, als der Herr Haferkamp sich meldet und sagt, please read. Und die zwei bekamen das überhaupt nicht mit. Die sollten ihre Sätze vorlesen. Die waren am Kartenspiel. Ich drehe mich um, ich sage, Mike, hallo? Und dann nochmal und nochmal, bis auf einmal sagt, war der satt, der Michael Smith, und sagte zum Haferkamp, du Arschloch. Laut und vernehmlich. Jeder andere von uns wäre sofort zum Direktor geschickt worden, nur Michael Smith nicht. Und da sagte der Haferkamp als Reaktion, mein Gott, Smith, das war kein schönes Wort. Damit war die Sache abgetan. Jeder andere von uns wäre wahrscheinlich höchst bestraft worden. Also es war immer so, es hat natürlich auch schlechte Seiten gehabt. Der gute Mann, als er uns übernommen hat, als Klassenlehrer, in 4 Fächern, der hat das also in der Hand, uns abzusägen, auf Deutsch gesagt, wenn er wollte. Jahrelang hat er uns in mindestens 4 Fächern oder auch manchmal 3 unterrichtet und die Klasse von 40 auf 18 reduziert. Das war eine Leistung. Aber das wurde hingenommen. Dieses Sitzenbleiben gehörte irgendwo dazu. Also das war jetzt kein Beinbruch. Das war eine andere Zeit als wie heute. Eine 5 spielt doch keine Rolle. Mein Nachbar, der leider schon verstorbene Heinz Fußwinkel aus Brenig, der hat dem Herbstzeugnis 5,5. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, oh, der kriegt schon weg. Dann haben wir es weggefuscht bis zum Ende des Schuljahres. Es war schon, wir haben viel gelacht, es war aber auch viel Tragik dabei für manchen Schüler. Das muss ich auch sagen. Und mich hat es nicht so erwischt, ich habe das immer irgendwie mit meiner dörflichen Herkunft und rheinischen Gelassenheit genommen.
Ja. Also ich finde das ja auch hochinteressant. Wenn man so überlegt, sie waren ja dann den Lehrern ja auch ausgeliefert, wen die als Schüler gemocht haben und wen nicht. Einige kriegten Ohrfeigen, die anderen nicht, wie Sie gerade erzählt haben. Können Sie das denn heutzutage einordnen? Lag das wirklich daran, dass Sie vielleicht ein bisschen braver waren oder eben durch Ihre Art? Oder?
Ja, das... Also ich war nicht braver und nicht schlimmer als die anderen, auch im Gegenteil. Ich habe also mit dem manches Schindluder getrieben, mit dem Ledermann. Aber ich habe schnell gemerkt, man muss auf die Macken und Mucken der Lehrer einfach eingehen. Genau. Ich hatte nie Probleme mit denen.
Ja, und man musste die sozusagen mit ihren eigenen Waffen schlagen auch. Ja. Ich weiß auch bei dem eben genannten Englischlehrer, der so schlecht Englisch sprach, also kein vernünftiges TH und das R war eine Katastrophe. Den hatten wir übrigens Fuß. Der war Landtagsabgeordneter der SPD, damals in Düsseldorf, und wir hatten den in Englisch. Und das war so ein eitler Mann war das, ja. Er war so nicht übel, aber er war irgendwie ein merkwürdiges Original. Und ich hatte immer, das habe ich von meiner Familie aus geerbt, so den Drang, die Leute zu imitieren. Und dann nahmen wir Gedichte durch, ich weiß noch von William Wordsworth, Daffodils, das war so in der Osterzeit, Daffodils, das heißt Osterglocken. Da kam er an, hochrotes Gesicht, die Haare, die goldenen Haare prangten, also wie so ein Fuss, ne? So wurde er ja auch genannt, und stellte den Strauß Daffodils dahin und sagte, heute nehmen wir ein schönes Gedicht durch, Daffodils von William Wordsworth. Und er hatte das einmal gelesen, so falsch gelesen, wie man es nur falsch lesen konnte. Da konnte ich das schon auswendig. I wandered lonely as a cloud that flow high over verdant hills. Und dann kam jetzt sein Satz, when all at once I saw a crowd. Also Kraut, ne? Kraut, wie das Kraut war der Unkraut, also nachdenkst. A host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees. Also, da war das Englisch von dem. Beneath the trees. Dancing and fluttering in the breeze. Dann kam der Lüssen, der Hans-Bernd Lüssen, auch ein Mitstreiter von uns, ein Mitabiturient. Der sollte das dann lesen, das war immer Dancing. Ach, da ging der ja an die Decke, ne, und so weiter. Und diese Gedichte, die kann ich heute noch alle auswendig. Ich weiß auch, komme ich noch zurück auf den Ledermann. Dann haben wir durch von August Graf von Platen das berühmte Gedicht, das Grab im Busento. Und dann kam der Ledermann und heute nehmen wir ein tolles Gedicht hier durch von einem Mann. Und dann hat er den dann in die höchsten Tönen gepriesen. Und das heißt das Grab im Busento. Das ist aber nicht das, was ihr jetzt denkt. Er antizipiert also sozusagen das, was wir als pubertierende Jungs eventuell bei dem Wort Busente so in der Birne gehabt hätten. So war er, ne? Und die anderen Pauker waren im Grunde genau so. Und man musste die mit den eigenen Waffen schlagen, dann hatte man die sozusagen.
Ja. Ja, aber ja. Wir haben noch viel bei ihm gelernt, muss man sagen. Ja. Der hat uns beispielsweise dann erklärt, als das Wort Lage in Französisch kam und einer so blöde Merken machte mit Arsch und so, ne, der Arsch ist männlich. Also gesagt, auch der Arsch der Frauen ist männlich. So, und da wussten wir zumindest mal, was männlich und was weiblich ist. Ne? Also ja, das ja. Waren nur so einzelne Beispiele, die gab es aber jeden Tag praktisch. Ne? Also man kann das gar nicht alles
hinnehmen. Ja, weißt du? Also ich will noch eine Sache erzählen, das fällt mir jetzt ein, bevor das untergeht. Wir hatten einen Musiklehrer, also da haben wir so wenig gelernt, also ich jedenfalls. Ich will jetzt nicht für die anderen sprechen, also ich bin auch so von Hause aus ziemlich unmusikalisch, egal. Also jedenfalls eines Tages, das war dann schon in der neuen Schule, wir hatten ja erst das alte Gymnasium in der Innenstadt und später oben am Rodderweg. Und das war in der Zeit, als wir schon am Rodderweg waren. Da kam er einfach in den Unterricht geplatzt, ich weiß nicht mehr was, und sagte, ich brauche 6 starke Männer, die den Flügel vom Musikraum in die Aula tragen. Und dann meinetwegen umgekehrt. Sofort bin ich aufgesprungen und noch ein paar andere. Ich weiß nicht, ob euch von euch beiden einer dabei war. Jedenfalls der eben genannte Wilfried Katterbach, der sprang auch auf. Ein kräftiger Kerl war das. Und noch viel weiter. Und wir stürmten alle hinter dem her. So, und das war ein großer schwarzer Flügel. Und der sollte jetzt also so 5-6 Meter weitergetragen werden bis in den Nachbarraum. So, jetzt hoben wir das Ding alle gleichmäßig an. Da war übrigens der Joni Brass dabei, das war auch noch so ein besonderes Original-Mitschüler. Und dann nahm der Lehrer, der Musiklehrer, unten diese Glasfüßchen weg, wo die Rädchen drauf standen. Und sagte, so, jetzt losgehen. Dann gingen wir 2-3 Meter, dann sagt der Dieter Brass, heißt er, wurde aber immer Joni genannt. Da war der Spitzname. Sagt der Joni Brass, auf Kommando fallen lassen. Mir wich sofort die Kraft aus den Fingern und alle 6 Leute ließen wir gleichzeitig den Flügel aus etwa 25 Zentimetern Höhe fallen. Es gab einen Mordsrums, der Deckel sprang auf irgendwelche Seiten, ging plong, plong, plong. Und wir machten, dass wir wegkamen. Da kam nie was nach. Das war ja verboten gewesen, sozusagen. Wir hätten uns auch mal einen Bruch heben können. Das Ding war es auch schwer, sozusagen.
Aber das war das Stichwort mit dem Flügel. Wir machen jetzt auch ein bisschen Musik und dann sind wir wieder für Sie da.
Studio Merten.
Ja, heute Abend geht es bei uns hier im Studio Merten rund um frühere Erlebnisse an einer Brüderschule. Und dazu sind im Studio die aus den 60er Jahren vorwiegend erzählen Dr. Horst Bursch, Wolfgang Scheidt und Helmut Bremer. Wir haben in den ersten 20 Minuten schon ganz, ganz viel darüber erfahren, was da alles los gewesen ist, dass da auch vieles Lustige, Amüsante und zum Teil auch Seltsames, was sie erlebt haben. Und das war ja eine, ich denke, eine andere Zeit. Man kann das mit heute gar nicht mehr vergleichen. Wir haben ja schon darüber auch gesprochen, dass da viele von den Lehrern auch die Nachkriegszeit erlebt haben. Und dazu kam, dass die Zeit damals ja auch männlich geprägt war. Es waren ja fast nur Lehrer da. Mhm. Und und als dann die ersten Lehrerinnen kamen, da können Sie ja vielleicht auch von erzählen, Herr Doktor.
Ja, mal so, wir waren eine reine Jungenschule. Und erst in den allerletzten 2 Jahren, glaube ich, gab es 2 Mädels, das hatte damit zu tun, da war ein Lehrer, der Dr. Schumacher, und der hatte 2 Mädels. Und da hat er dafür gesorgt, dass die unterkamen. Und wir hatten einmal ganz kurz eine Englischlehrerin, die war sehr nett, muss ich sagen. Also tolle Frau, sage ich jetzt auch im Nachhinein, eine Frau Balali, so hieß die. Und die hatten wir nur ein halbes Jahr, aber in dem halben Jahr, muss ich sagen, haben wir bei der ziemlich gut gelernt. Also wir hatten mit den Englischlehrern durchaus ein bisschen Dussel so. Also ja, ich hatte anfangs den Lehrer Ecker, der war sehr gut, da haben wir sehr, sehr gutes Englisch gelernt. Dann kam ein Mann namens Papenzin, der hat übrigens hier nebenan in Rösberg mal eine Zeit gewohnt. Dann kam die Frau Balali und dann kriegten wir zum Schluss den genannten Haferkamp Fuss, der aber kurz vor dem Abitur wegging. Und dann kriegten wir ganz zum Schluss, kurz vor dem Abitur, noch einen neuen Englischlehrer, Dr. Leide. Der war aber in Ordnung. Da haben wir dann alle drei unser Englischabitur gemacht. Und ich gestehe von mir frei weg, ich war bei Haferkamp mit ausreichend vorzensiert und schrieb meine Abiturarbeit 2 und da kriegte ich auf dem Abiturzeugnis eine 3. Und übrigens, das Abiturzeugnis, das musste man sich erkämpfen. Wir hatten Abitur, aber ich habe erst 3-4 Mal schriftlich nachgefragt, bis ich mein Abiturzeugnis bekam. Keine Beglobigung, keine Gratulation, keine Feier, das gab es in Brühl grundsätzlich nicht. Und da war ich schon längst wieder Helmut Bremer, wir waren zusammen in einer Kaserne bei der Bundeswehr. Da kriegte ich mein Abiturzeugnis zugeschickt, aber so klein gefaltet, hat noch nicht mal einen großen Umschlag. So ein Abiturzeugnis habe ich dann bekommen. Und das Abiturzeugnis, das äußere Ding, diese Blätter, ist ein Beispiel dafür, wie die ganze Schule war. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Tja. Also eigentlich unmöglich. Wir haben viel gelernt. Es gibt eine Festschrift von Herrn Drösser geschrieben. Der schreibt so schön, der ist jetzt 85 Jahre alt, der schreibt wunderbar, das wäre eine Elite-Schule gewesen. In gewisser Weise stimmt das auch, mit viel Leistungsdruck. Ich widerspreche ein klein wenig. Also ich sage immer, man muss als Schüler gewieft sein. Eine gewisse Klugheit muss man schon haben, um zu überstehen. Und wir drei sind Beispiele dafür, das überstanden zu haben. So ist es gewesen.
Ja, ich habe auch ein anderes Beispiel, der es nicht überstanden hat, beispielsweise. Das war der eben erwähnte Reetz, der Erdkundelehrer. Da kam einer von, das muss Quachter oder Unterterzer gewesen sein, der kam dann runter in unsere Klasse rein. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Jedenfalls hat der irgendeine blöde Bemerkung gemacht bei dem Erdkundelehrer Reetz und das hat der mitbekommen. Und da ist der regelrecht ausgerastet und hat wörtlich, das kann ich wirklich wörtlich wiedergeben, da hat er gesagt, dich mache ich fertig, dich säge ich ab, wörtlich. Und 3 Monate später war der also nicht mehr auf dem Gymnasium, der war weg. Da würde ich heute sagen, den würden sie mit der Polizei abholen kommen, den würden sie gleich wegfahren. Damals ging das. Ja. Da waren alle noch froh in der Klasse, dass sie nicht jetzt betroffen waren, sondern dass es ein anderer war. So war damals die Stimmung, weil die Lehrer sich das alles erlauben konnten.
Ja, das war ja diese Zeit, wo ja praktisch alles möglich war, von Schlägen angefangen bis zu jemand fertig machen, wie Sie gerade erzählt haben. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aus dem Abstand heraus ist es für Sie teilweise sind ja dann lustige Sachen dabei, aber aus dem Abstand heraus würden Sie sagen, gut, dass es anders ist heutzutage, oder?
Ja, also ich würde sagen ja und nein. Ich bin nun selber Lehrer geworden, habe diesen Beruf auch 40 Jahre ausgeübt und natürlich die Unterschiede auch festgestellt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch, muss ich der alten Schule ein Lob aussprechen. Ich habe neulich noch mit meinem älteren Sohn, dem Achim, den Sie auch kennen, mein altes Französischbuch nochmal vorgeführt. So ein sehr gutes Französischbuch, wie wir hatten, die Etude Française, gibt es nicht mehr. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist Tatsache. Die heutigen Französischbücher, die sind Schrott. Ich sage das hier deutlich und ich sage das und schreibe das allen, die jetzt zuhören, Französischlehrerinnen und Lehrern, wie sie da sind. Die sind scheiße, diese heutigen Lehrbücher. Und wir hatten eins, da ist noch so richtig... Da konnte man noch lernen, das war toll. Da wurde Landeskunde vermittelt, da wurde Grammatik, Wortschatz vermittelt. Und das hat uns allen wirklich viel genützt. Im Französischunterricht haben wir viel gelernt. Und da möchte ich zum Schluss noch nach Ledermann den Nachfolger nennen, Richard Henning. Ein super Mann, muss ich sagen, also für mich jedenfalls gehört. War ein großer Sportler vor dem Herrn, der gab auch Sportunterricht. Und der war im Vorstand vom 1. FC Köln, auch eine tolle Bombe. Und da wohnte ja damals in Hemmrich der Toni Schumacher, der Held von Liverpool, Tormacht. Ja, der wohnte bei mir in der Nachbarschaft, direkt auf derselben Straßenseite. Eines Tages kommt der Henning mit seinem Kamangia da angebraust. Ich denke, wo will der denn hin? Am nächsten Tag habe ich ihn gefragt, Herr mit Herz, ich sagte, ich wusste gar nicht, dass du da wohnst. Ja, ich bin doch im Vorstand von dem 1. FC Köln. Wir hatten da Sitzung gehalten, ne? Wusste man auch. Und wenn dann der FC verloren hatte, montags, erste Stunde Französisch, da war die Stunde im Eimer. Da war der ja schlecht gelaunt, der Lehrer. Aber wer der FC hatte gewonnen, das war super, die Stunde da. Ne? Wo dann ist man 10 Minuten FC und dann ging es dann weiter. Ne?
Ja, wir haben mit dem auch auf Französisch über den FC gesprochen.
Ja, ja.
Und wenn der vom FC sprach, dann sagte der Lefzi. Und ich hatte jetzt vor ein paar Jahren noch mal eine Französin da, damit ich, also bevor wir nach Frankreich fahren, noch mal das ein bisschen auffrischen. Und dann habe ich dir das auch erzählt von Lefzi. Da sagte ich, no. Lefzi. No, Lefzi. Das habe ich bestimmt 5 oder 6 Mal gesagt, aber die hat es bis zum Ende nicht kapiert, dass wir so eben EFF, also Lefzi, dass wir das so auf der Schule gelernt haben.
Das war schon sehr kurios.
Ja. Ja, ich denke auch, früher hat man ja vor den Autoritäten, das waren ja Autoritäten, ja. Pfarrer und Lehrer, das hat man Respekt gehabt. Und das ist ja heute nicht mehr so. Das spielt ja dann auch eine Rolle im Gegensatz zu damals. Dieser Respekt, das war das Gute, was es noch gab, dann diesbezüglich. Mhm. Ne?
Naja, oder? Also das, so ganz kann ich das nicht unterschreiben. Der war nachher auch weg. Die haben sich ja selber disqualifiziert. Wir haben die gar nicht mehr für ernst genommen. Das war so.
Ja.
Wir haben den Blödsinn, den die machten, zum Teil bewusst machten, mitgemacht. Und dann, da hatte man überhaupt keinen Respekt mehr. Ich kann mir einen Sinn, als wir so gegen Ende so unter Prima waren und da hat man den Ledermann immer noch, der war mittlerweile ja auch schon knapp vor der Pensionsgrenze, da standen wir Spalier, wenn er reinkam. Und dann zeigt er uns einen Vogel. Das war jedes Mal so. Wir klatschen Beifall, bilden eine Reihe, dann kam der rein, zeigt einen Vogel und trat den Stuhl an der Heizung. Das war das Prügelskommando. Das hat mit Respekt gar nichts mehr zu tun. Ja. Vielleicht vor einzelnen Lehrern, das, der Direktor zum Beispiel, der Adloff. Aber der Großteil dieser älteren Lehrer, da hat man überhaupt keinen Respekt vor. Die Jüngeren schon. Die waren wieder eine andere Liga, die waren moderner. Da gibt es, ne, der Drösser zum Beispiel, ja, der, glaube ich, als einziger noch lebt, ja, aus unserer Lehrerschaft, ja, mit 85 noch fit ist und sehr aktiv ist. Die hatten schon wieder eine andere Einstellung zum Lehrertum. Aber die Uralten, die, wie sie sich selber nannten, die alten Säcke, die Militärsäcke, die nannten sie selber so. Ja, die spielten das voll aus. Verloren aber jeden Respekt dadurch. Ja.
Also Respekt hatten wir aber wirklich von dem Kunstlehrer, von dem letzten Kunstlehrer, den wir hatten, das war der Herr Fromberger, Willi Fromberger, für den wir schon eine Stange brechen. Davor hatten wir einen Lehrer, Heinrich Hoppenau, bei dem haben wir immer schön gemalt und gezeichnet, war sehr bieder alles. Und dann kam also ein Doppeldoktor, Dr. Erich Heck. Und bei dem hat man Kunstgeschichte, dann kam Fromberger, der machte richtig was los. Und der hat es auch durchgesetzt, dass die Schule später den Namen Max-Ernst-Gymnasium erhielt. Da hat er sich dafür stark gemacht. Und mit dem und dem Heck haben wir dann auch die einzige Exkursion gemacht, die es überhaupt in dem ganzen 9 oder 8,5, das waren 2 Kurzschuljahre drin, Schulleben hatten, nämlich nach Stuttgart zu einer großen Max-Ernst-Ausstellung dort. Und das hatte die Stadt Brühl auch komplett bezahlt. Da sind wir mit dem Bus hingefahren. Und ich weiß nicht, ob ihr zwei dabei wart. Ihr wart dabei, ne? Aber der Helmut war da. Ja. Du warst dabei, ja. Und auch noch ein Nachbar von mir aus der Parallelklasse, der Hans-Peter Thies. Mhm. Der hat mir dadurch dann noch von erzählt. Und dann, das war eine ganz tolle Fahrt. Da war auch der damalige Kulturdezernent der Stadt Brühl dabei. Stadt Brühl hat alles finanziert. Und wir waren untergebracht im Markthotel. Und wir kamen an den Markt und kein Hotel weit und breit. Und auf einmal hat einer gesagt, da ist ja so ein Schild, da zeigt nach unten. Ne? Und dann ging das, also unterirdisch war das so ein Hotel. Fensterlose Räume waren das. Ich war mit dem Franz Peter Stusch in einer Bude da. Und das war aber so ganz gut. Und da war noch ein Friseursalon da und der Puff. Also das heißt, diese drei Sachen, Hotel, Puff und Friseursalon und wir Jungs, pubertierende Jungs mit den beiden Pauken da drin. Also das war eine saftige Situation. Und dann mussten wir immer im Museum, haben wir die Max-Ernst-Ausstellung gesehen und jeder musste sich vor ein Bild setzen und das interpretieren. Und beschreiben und interpretieren. Ich weiß es heute noch, ein Riesenbild, Vogeldenkmal. Das war am einfachsten, war ein Riesenvogel drauf gemalt. Da war ja schnell interpretiert, da war ich ja fertig. Ne? Also sowas wurde alles gemacht.
Naja, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Aber ich würde sagen, jeder von Ihnen erzählt noch das, was Ihnen jetzt gerade noch so einfällt und wichtig ist für Sie zu erzählen, in einem jeder eine Minute.
Gut, dann fange ich mal an.
Herr Dr. Busch,
also ich war mal im Erdkunderich bei dem Herrn Reetz, der eben genannt worden ist, an der Karte Spanien. Und der Reetz fragte immer nach bestimmten Dingen. Da muss man mit dem Finger auf die Karte drücken. Und deshalb hat die Karte so viele Beulen. Und ich kam dran, ich der Spanischlehrer geworden, ich hatte keine Ahnung. Und jetzt stehe ich vor der Karte und hatte mir aber schon schnell orientiert und er stotterte etwas. Hat der Wolfgang Scheidt eben gesagt, warum? Weil er so verschüttet war im Krieg. So, hat er auch zugegeben, der gute Schrat, der war da ehrlich. Und dann kam, sollte ich also Städte zeigen und Flüsse. Da habe ich in Ebro verkehrt rum gezeigt, das war schon also ein Mist. Von der, habe ich also vom Meer bis zur Quelle gezeigt, da war er schon sauer. Und dann sollte ich eine Stadt zeigen. Da ging es ma. Und ich hatte schon Madrid ausgesucht. Der Finger war schon 20 cm vor Madrid in Acht-Stellung und Schussbereitschaft. Und da kam dann Malaga. Ach, ganz unten im Süden. Also, naja, ist gelaufen.
Herr Scheidt, erzählen Sie die letzte Minute.
Ja, ich weiß noch, wie gesagt, da könnte man viele Situationen noch aufzählen. Aber der viel zitierte Ledermann, bei dem wir auch Geschichte hatten, der hatte dann mal, da war der sauer auf uns, da hat er die Frage gestellt, wie hieß oder wie waren die Farben der Malteser, also Kreuz und Matt. Und dann hat der vorne, wir hatten immer so Zweierreihen, drei Zweierreihen in dem Klassenraum drin, da fing der also vorne an und dann musste erst der eine in die Zweierreihe, dann der nächste und dann dahinter und dahinter. Jeder hat irgendwas geraten, es war alles falsch. So, und dann ungefähr in der Mitte, zum Glück saß ich auf der anderen Seite, dann hat der eine genau die richtige Konstellation erwischt. Und damit war die Frage beantwortet, das Thema war durch. Und jetzt kommt's: Alle, die vorher das nicht wussten, alle bekamen in Geschichte von dem Ledermann einen blauen Brief. So, das ging damals. Die Hälfte der Klasse kriegt, weil die Frage nicht beantworten konnten, einen blauen Brief. So, das nur als ein weiteres Beispiel.
Ja, Herr Bremer.
Ja. Ich kann auch nur bei Ledermann bleiben. Der war mit Abstand der interessanteste Pauke, den ich je oder wir je erlebt haben. Ein Unikum sondersgleichen, der mal in einer Boxbude auf dem Brüder Kirmesplatz mit seiner damaligen Oberprima hingegangen ist. Und er hatte in Berlin Sport studiert, der Herr Ledermann, und war ein Spezialist im Boxen. Und die Schüler haben ihn dermaßen animiert, einen Kämpfer rauszufordern nach seiner Wahl. Volles Publikum, halb Brühl war da. Und Ledermann zog die Handschuhe aus, suchte sie einen aus und schlug den partout K.O. Es stand sogar in der Kölner Rundschau. Da gab es 20 DM Mark Prämie. Und Ledermann erzählte dann ganz stolz, was haben wir damit gemacht? Die haben wir im Café Fäuser versoffen. Das war dann der Anschauungsunterricht für uns Jüngere.
Ja,
das war legendär.
Das war schon ein gutes Schlusswort für diese Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Schilderungen und den Erlebnissen aus Ihrer Schulzeit, was schon lange Jahrzehnte zurückliegt. Mhm. Ja, und ich bedanke mich hier für den Besuch im Studio Merten bei Dr. Horst Bursch, Wolfgang Scheidt und Helmut Bremer. Ja, weiterhin viel Freude, wenn Sie sich treffen, viel gute Unterhaltung und viele tolle Gedanken, die Sie vielleicht noch haben über die Zeiten, die schon lange zurückliegen und Alles Gute.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich sage damit Tschüss. Mein Name ist Otto Ganser.
Danke an diese illustre Runde. Vielleicht haben Sie sich auch an Ihre eigene Schulzeit erinnert. Aber wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein, studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören. Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser, in der Technik ackerte Dietmar Balmer und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Bianca Bredemeier. In der nächsten Sendung, also in 2 Wochen, ja, dann stellen wir ein lesenswertes Buch des Autors Willi Herrmann über die Nachkriegszeit in Bornheim-Rösberg vor. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg und sagen Tschüss bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline 022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de
und im Internet www.studiomerten.de.
Ob Kindertauf oder Knollenball, Studio Merten berichtet von überall.